Ja, ich möchte heute ein Thema mit euch beleuchten, das an eine Predigtreihe anknüpft, die wir in den letzten Wochen gehabt haben. Ihr werdet euch wahrscheinlich erinnern, wir haben uns in den letzten Wochen unter anderem um den Heiligen Geist, uns einmal etwas näher angeguckt. Wir haben uns an einer Predigt angesehen, die Person des Heiligen Geistes, wie er so ist. Und wir haben uns auch in mehreren Predigten über die Gaben informiert, die der Heilige Geist gibt. Denn Gott möchte, dass wir nicht nur einfach, ich sag mal, erlöst sind und dann irgendwie so, ja, so auf dieser Welt, ich sag mal, umhergammeln, bis wir endlich erlöst, errettet werden, sondern er hat einen Auftrag. Er hat der Gemeinde einen Auftrag gegeben und jedem Einzelnen in der Gemeinde, und er möchte uns befähigen, diesen Auftrag auch zu erledigen. Und zwar so, dass wir nicht überfordert werden, dass wir ja Burnout bekommen, sondern dass wir das mit Freude machen können, weil er es durch uns tut, durch seine Kraft. Und ich möchte heute auf einen weiteren Aspekt eingehen, den der Heilige Geist in uns bewirken möchte. Denn er möchte nicht nur Gaben schenken, damit wir befähigt werden, etwas zu tun, sondern er möchte auch in uns, das heißt in unserem Wesen, etwas verändern. Vielleicht hast du einmal das, ja, genau. Die Predigt heißt heute, sei ein lebendiger Stein. Und vielleicht fragst du dich, was hat das denn jetzt mit dem Stein zu tun? Ich bin auf diesen Titel gekommen durch einen Text, den wir jetzt zusammen lesen werden. Und zwar steht er in 1. Petrus 2, Vers 1 bis 5. Im 1. Petrus schreibt Paulus an verschiedene Gemeinden, schreibt Petrus an verschiedene Gemeinden. Und das Thema dieses Briefes ist auf der einen Seite die Größe der Gnade Gottes und auf der anderen Seite, welche Auswirkungen diese Gnade haben soll in unserem ganz persönlichen Leben. Er schreibt einmal davon, dass der Glaube eben trotz Anfechtung und Leiden bestehen bleibt, weil er stärker ist als das. Und dann eben auch von der verändernden Kraft des Heiligen Geistes. Und jetzt lesen wir einmal den Text. Dort schreibt er an die Gemeinde, hört auf mit aller Bosheit, mit allem Betrug. Heuchelei, Neid und Verleumdung darf es bei euch nicht länger geben. Wie ein neugeborenes Kind nach Milch schreit, so sollt auch ihr nach der unverfälschten Lehre unseres Glaubens verlangen. Dann werdet ihr im Glauben wachsen und das Ziel eurer endgültigen Errettung erreichen. Ihr habt ja von seinem Wort gekostet und selbst erlebt, wie gut der Herr ist. Zu ihm dürft ihr kommen. Er ist der lebendige Stein, den die Menschen verworfen haben. Aber Gott hat ihn erwählt. In seinen Augen ist er kostbar. Und jetzt kommt der Satz, der für mich so die Grundlage für diese Predigt ist. Lasst auch ihr euch als lebendige Steine zu einem geistlichen Haus aufbauen. Dann könnt ihr Gott als seine Priester dienen und ihm Opfer darbringen, die der Heilige Geist in eurem Leben gewirkt hat. Und auch ihr und auch wir sollen als lebendige Steine auferbaut werden. Das schreibt Petrus hier der Gemeinde. Und die Gemeinde ist jeder einzelne Christ. Und das ist nicht nur an eine Gemeinde geschrieben, das ist auch schon damals an mehrere Gemeinden geschrieben worden. Und das gilt auch für uns heute. Über dieses Bild der lebendigen Steine, mit denen das geistliche Haus Gottes erbaut wird, darüber möchte ich heute ein paar Gedanken mit euch teilen. Die erste Frage, die ich mich stelle, wie sieht denn das Haus Gottes aus? Da gibt es einige recht gute Aussagen in der Bibel. Da lesen wir von Stephanus, als er vor dem Hohen Rat gezogen wird und um verurteilt zu werden, da sagt er, aber der Höchste wohnt nicht im Tempel, die mit Händen gemacht sind. Wie der Prophet spricht, der Himmel ist mein Thron und die Erde der Schemel meiner Füße. Was wollt ihr denn für ein Haus bauen, spricht der Herr? Oder was ist die Stätte meiner Ruhe? Also, hier scheint es sich nicht um ein Haus zu, ein Haus zu gehen, das, na, so wie dieses Haus hier, einfach mit Steinen gebaut ist, mit ganz normalen Steinen. Das Haus Gottes ist etwas anderes. Jedenfalls so, wie die Bibel es meint. Paulus schreibt, oder wisset ihr nicht, dass euer Leib der Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch ist und den ihr von Gott habt und dass ihr nicht euch selbst gehört. Paulus sagt, wir als Gemeinde, wir sind der Tempel, wir sind das Haus Gottes. Gott wohnt nicht in einem Haus zuerst, was mit normalen Steinen gebaut ist, sondern er möchte in dir und in mir wohnen und dort seinen Tempel, sein Haus bauen. Und am Endeffekt ist das die Gemeinde, die das Haus Gottes ist. Jeder Einzelne von uns, wir alle zusammen. Wir als Kinder Gottes sind das Haus. Wir sind der Tempel, in dem der Heilige Geist wohnt und durch den Menschen dann auch Gott begegnen können. Denn das war der Grund eines Tempels. Es gab mehrere Bedeutungen. Einmal war der Tempel ein Anbetungsort, aber auf der anderen Seite war es auch ein Ort, wo Menschen, die erkannt haben, dass sie Schuld haben, hingehen konnten, um von der Schuld befreit zu werden. Und genau das ist das, was Gott von uns auch als Tempel, als Aufgabe sieht. Und das ist für jeden Einzelnen. Wir sollen ein Ort sein, wo Gott verherrlicht wird, wo die Größe Gottes sichtbar wird und wo Menschen Gott in seiner Gnade und in seiner Liebe erlebt wird. Und dann habe ich mir dann so gedacht, ja, wie ist das denn mit den Steinen? Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr so an Steine für den Hausbau denkt. Ich denke dann an sowas. Kennt ihr sowas? Ja? Das sind so, glaube ich, die gängigen Steine, die es so heute gibt, mit denen man ein Haus baut. Und wenn man die sich so anguckt, alle so schön gerade, ja, sieht richtig gut aus. Ich glaube, damit kann man gut bauen, ja. Und wenn man auf eine Baustelle guckt, dann sieht man nicht nur einen von diesen Steinen, sondern manchmal ganze Paletten davon. Und alle sind sie gleich. Die sehen alle 100% gleich aus. Und da habe ich so drüber nachgedacht, wenn das Bild der Gemeinde ist, dann stimmt irgendwas nicht. Weil ich bin nicht wie ihr und ihr seid nicht wie ich. Und wenn ich mir so uns angucke oder wenn ich so an die Gemeinden denke, wo ich überall schon mal gewesen bin, dann stelle ich doch eins fest, da gibt es keine Uniformiertheit. Da gibt es keine totale Gleichheit. Nein, Gemeinde ist immer wieder eine ganze bunte, unterschiedliche Gruppe. Ja, da gibt es Junge, da gibt es Mittelalte, da gibt es Ältere, Männer, Frauen, Menschen aus den verschiedensten Nationen. Da gibt es Menschen mit unterschiedlichen Charaktereigenschaften, Menschen mit unterschiedlichen Talenten und Fähigkeiten und sogar manchmal unterschiedliche Vorstellungen, wie denn so das praktische Leben als Christ aussieht. Also irgendwie scheint dieses Bild so nicht zu passen. Aber dann habe ich mal gedacht, sag mal, was hat denn Petrus damals so gedacht? Gab es damals solche Steine? Nee, gab es nicht. Die Häuser damals sahen so aus. Da ist kein Stein gleich. Da sind alle irgendwie anders aus. Und ich habe bei mir mal im Garten geguckt. Wenn ich mich als Stein vorstellen würde, dann wäre das eher so. Ja, hier und da eine Ecke, nicht so wirklich gerade, da mal ein bisschen dicker, da mal ein bisschen dünner. Also nicht so schön geformt, aber ein Original. In meinem Garten gibt es keinen zweiten Stein, der genauso aussieht. Die sehen alle anders aus. Aber die sind so bei mir so am Rand, so an einem Beet. Und das sieht gut aus, ja, weil die richtig schön aneinander gestellt sind, obwohl sie unterschiedlich aussehen. Und so ist das hier auch. Ich habe leider kein Originalfoto gefunden von einem Bild aus der Zeit Jesu. Aber zumindest diese Zeichnung habe ich im Internet gefunden. Und wir sehen dicke Steine, dünne Steine, hohe Steine, flache Steine, manche ein bisschen spitz, andere eher rund. Und das, finde ich, ist ein gutes Bild für die Gemeinde. Du und ich, wir sind alle unterschiedlich. Und das ist gut so. Das ist sogar von Gott so gewollt. Weil Gott keine Uniformiertheit möchte. Er will nicht, dass alle gleich sind, sondern er möchte, dass du in deiner Originalität in der Gemeinde bist. Und er möchte, dass du mit dem kommst, womit er dich ausgerüstet hat, mit den Fähigkeiten, mit den Talenten, die er dir gegeben hat. Denn nur so entsteht Vielfalt. Und Vielfalt ist etwas Wichtiges, etwas, was Gott möchte. Diese Vielfalt ist manchmal auch anstrengend, ja, weil man kann sich manchmal ganz schön aneinander reiben. Aber letztendlich macht das Gemeinde aus, dass wir in unserer Vielfalt, in unserer Einzelartigkeit kommen und dann aneinander wachsen können und um uns dann gegenseitig zu ergänzen. Diese Steine hier, oh, nee, der nicht. Obwohl die unterschiedlich sind, ergänzen die sich super. Irgendwie bilden sie doch eine Mauer, die steht und letztendlich dann ein Haus bildet. Und so ist Gott auch. Die Steine waren unterschiedlich groß, dick und klein. Keiner der Steine war gleich. Und so ist das bei uns auch. Und dass du in dieser Gemeinde bist, ist auch kein Zufall. Genauso wie es kein Zufall ist, welchen Charakter du hast oder welche Talente du besitzt. Gott hat das geplant. Und Gott hat das in dich hineingelegt, damit du dann in dieser Einzelartigkeit, die du bist, in der Gemeinde einen Platz findest, um das Haus Gottes zu bauen. Und jetzt sagte ich ja gerade, man reibt sich ja manchmal daran, ne? Und ich weiß es nicht, wie es euch geht. Wenn ich mich so manchmal angucke, dann stelle ich fest, naja, in manchen Dingen sind noch ganz schöne Ecken und Kanten da. Die dürften ruhig mal weg. Und dann versucht man vielleicht, naja, selber so ein bisschen was zu machen, sich zusammenzureißen und stellt fest, klappt eine Weile, ein, zwei Wochen geht das, aber dann vielleicht auch irgendwann klappt es nicht mehr. Und ich glaube, dass Petrus, weil er hier schreibt, es sollen lebendige Steine sein, den Gemeinden etwas Besonderes sagen möchte. Was ist eigentlich Merkmal eines lebendigen Wesens? Was meint ihr?
Herzschlag.
Herzschlag, super, ja. Ja. Bewegung, super. Ich habe mal im Internet nachgeguckt. Und da gibt es sogenannte Merkmale eines Lebewesens. Die sind Bewegung, Veränderung, Wachstum, Entwicklung, Reizbarkeit. Das fand ich interessant. Fortpflanzung. Bei Reizbarkeit, das klappt in der Gemeinde meistens recht gut. Fortpflanzung. Bewegung, Veränderung. Das ist ein wesentliches Merkmal eines lebendigen Wesens. Und das sehen wir schon an uns. Ich bin dieses Jahr 60 geworden. Wenn ich mir so Bilder angucke von früher, dann stelle ich fest, irgendwie sah ich da anders aus. Die Haarfarbe war anders, man hatte nicht so viel Falten. Und wenn ich dann noch, meine Familie oder meine Kinder haben dann so Fotos von mir rausgesucht, unter anderem Babyfotos, habe ich gedacht, ach du dickes Ei. Ich war ein recht dickes Baby. Ja? Und da sieht man, das würde man heute vielleicht gar nicht mehr drauf kommen, dass ich das war. Veränderung gehört zum Leben dazu. Und so gehört es auch dazu, dass wir uns als Tempel Gottes verändern. Jeder Einzelne. Lebendige Steine bedeutet nicht einfach Steine, die kommen und bleiben dann so, wie sie sind, sondern Gottes Geist möchte aus dem, was er uns gegeben hat, dann Veränderung schaffen, damit wir mehr und mehr seinem Bild gleichen. Von der Bibel her lernen wir zum einen, dass der Heilige Geist uns geistliche Gaben gibt, damit wir befähigt werden, in der Gemeinde mitzuarbeiten. Aber außerdem will der Heilige Geist genauso an deinem Charakter arbeiten, an unserer Persönlichkeit, damit wir als Einzelne, aber auch als Gemeinde ein Abbild unseres Gottes werden, an denen die Menschen um uns herum erkennen können, dass Gott wirklich existiert und in uns lebt. Wie bildet sich so der Charakter bei Menschen? Viele unserer charakterlichen Eigenschaften bekommen wir vererbt von unseren Eltern. Da sind manche positiv und manche sind vielleicht nicht ganz so positiv. Über die Positiven freuen wir uns. Und bei den Negativen, da versuchen wir vielleicht etwas zu ändern. Andere Teile unseres Charakters erwerben wir im Laufe unseres Lebens. Auch dort gibt es positive und auch vielleicht nicht ganz so positive Dinge, die wir irgendwo lernen. Und die sich letztendlich tief in unser Verhalten eingraben. Und oft fällt es uns schwer, dann aus eigener Kraft Dinge, die nicht so gut sind, uns abzugewöhnen. Und dann merken wir ganz schnell, gerade an diesem Punkt, dass wir doch sehr erlösungsbedürftige Menschen sind. Die Bibel sagt uns aber nun, auch die Erlösung von unseren schlechten oder negativen Charaktereigenschaften hat Jesus am Kreuz vollbracht. Jeder, der Jesus als Erlöser annimmt, bekommt auch die Möglichkeit der Loslösung für Charaktereigenschaften, die uns eigentlich mehr hindern als nach vorne bringen. Und der Geist Gottes, der in uns wohnt, will uns immer mehr mit den Charaktereigenschaften Jesu füllen, um uns so zu dem Ebenbild Jesu zu machen. Von Jesus lesen wir, dass er etwas ganz Besonderes war. Wir lesen davon, dass er so war, dass andere Menschen sich von ihm angezogen gefühlt haben. Wir lesen davon, in Markus zum Beispiel sagt, dass die Zuhörer waren tief beeindruckt von ihm, weil er lehrte sie anders als die Pharisäer. Er lehrte mit Vollmacht. Was war diese Vollmacht? Ich glaube einmal eben, dass er wirklich das lehrte, was Gott wirklich wollte. Aber ich glaube, diese Vollmacht lag auch darin, dass bei ihm Leben und Lehre übereinstimmte. Sie hörten nicht nur, was er lehrte, sondern sie sahen, dass er das lebte, was er lehrte. Und das war ein großer Unterschied zu den Pharisäern. Die lehrten gern die Askese bei anderen, aber selber haben sie damit nichts zu tun gehabt. Aber bei Jesus war das stimmig. Er war das, was er lehrte. Und die Menschen konnten das ganz persönlich an ihm erleben. Und das machte ihn anziehend, dass Wort und Tat, Wort und Leben zueinander passte. Und in dem Text, den wir gerade hatten, in Vers 4, sagt Petrus, dass er der lebendige Stein ist, den die Menschen zwar verworfen haben, aber Gott erwählt. Er ist also praktisch das Vorbild, der Stein, nach dem sich alle anderen gerichtet haben. So war das damals. Der Eckstein war immer der erste und danach haben sich alle anderen Steine orientiert. Und so soll es auch in unserem Leben sein. Wenn er der lebendige Stein ist, der Eckstein, und wir auch lebendige Steine sein dürfen, dann sollen wir uns nach ihm ausrichten. Und unser Wunsch sollte immer mehr sein, so zu sein wie er. Du sollst ein lebendiger Stein sein. Wie sieht denn das aus, wenn Gott so in unserem Leben Veränderung schafft? Wie sehen diese Charaktereigenschaften aus, die Gott in unserem Leben möchte? Ich glaube, am besten, oder zumindest fand ich das am besten für heute, beschreibt das Paulus. Also, so sehen wir, also das Foto habe ich gerade vergessen, so sieht wahrscheinlich eher die Gemeinde aus. Ja? Aber trotzdem eine haltende Wand. Ich glaube, Paulus beschreibt am besten das, was Gott für uns möchte in Galater 5, Vers 22. Dort beschreibt er die Früchte des Geistes. Die Frucht, die der Geist Gottes in deinem und in meinem Leben bewirken möchte. Wo es darum geht, den inneren Menschen, den Charakter neu zu gestalten, zu stärken. Und da schreibt er, die Frucht aber des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Keuschheit. Diese Liebe, die von der Paulus dann auch nochmal in 1. Korinther 13 spricht, von der er sagt, dass sie alles auf sich nimmt, dass sie niemals vergeht, dass sie alles glaubt, dass sie alles hofft, die soll auch in unserem Leben wirksam sein. Und es ist eine Liebe, die wir nicht aus uns heraus produzieren können, sondern die uns Gott schenken möchte. Diese Liebe hat ihren Ursprung in Gott und sie unterscheidet sich von der freundschaftlichen Liebe zwischen zwei Menschen und auch der geschlechtlichen Liebe zwischen Mann und Frau. Diese göttliche Liebe, Agape genannt, ist etwas, was Gott uns schenkt, aber er schenkt sie nicht, damit wir sie nur für uns behalten, weil das geht nicht, sondern weil, damit sie sich wieder weiter verschenkt. Wenn Gott durch seinen Geist seine Liebe in unser Herzen gibt, dann verändert sich unsere Haltung. Haben wir uns früher zuerst oder meistens oder vornehmlich mit uns beschäftigt, beginnen wir nun, den anderen im Blick zu haben, zu sehen, welche Bedürfnisse er hat und vielleicht sogar unsere eigenen Bedürfnisse nach hinten zu stellen. Jetzt fühlen wir uns mit Menschen verbunden, nehmen Menschen an, die wir vielleicht vorher weder angesehen, vielleicht sogar abgelehnt hätten. Und unsere Liebe hängt dann nicht mehr davon ab, ob wir jemanden liebenswürdig finden oder ob er vielleicht liebenswürdig ist oder nicht. Weil Gottes Liebe verschenkt sich. Und er möchte, dass auch in uns diese Liebe wächst durch den Heiligen Geist. Diese Liebe nimmt den anderen, wie er ist, und, ich sagte schon, sie will sich verschenken. Und die Gemeinde soll ein Ort sein, wo wir als Menschen diese Liebe weitergeben. Ein Ort, wo jeder willkommen ist, egal wer er ist. Jeder ernst genommen wird und jeder, je nach seinen Fähigkeiten, einen Platz, eine Aufgabe hat. Als zweites steht dort Freude. Die menschliche Freude braucht immer irgendeinen Ursprung. Ja, wir freuen uns, wenn es uns gut geht. Wir freuen uns, wenn das Essen gut schmeckt. Wir freuen uns, wenn der Tag schön ist oder irgendwelche anderen Dinge. Und damit ist die Freude immer abhängig von Umständen, die wir als Menschen haben und kann ganz schnell auch verschwinden. Wenn die Umstände nicht mehr gut sind, ist die Freude weg. Aber wenn Gott uns Freude schenkt, dann schenkt er uns eine Freude, die unabhängig ist von Umständen. Eine Freude, die sich freut an Gott selbst, an dem Wissen, dass Gott gut ist, dass er immer der Gleiche bleibt, dass er nicht heute mal so ist und morgen hat er vielleicht mal schlechte Laune und dann ist er nicht gut oder hat schlecht geschlafen. Nein, Gott ist immer gut und Gott ist immer bereit, in deiner Nähe zu sein. Gott möchte ja immer da sein, wo du bist und möchte mit dir sein Leben gehen. Es ist eine geistliche Freude, die unabhängig ist von der Welt. Freude an Geschwistern, Freude an Gott, Freude an dem Handeln, das Gott hat. Und seit Ostern, seit der Auferstehung, seit dem Sieg, den Jesus am Kreuz vollbracht hat, ist diese Freude ein Kennzeichen von uns Christen. Manchmal sieht man das nicht unbedingt. Und ich spreche mich ganz persönlich selber auch an. Aber Gott möchte, dass diese Freude in uns wächst. Gott möchte, dass diese Freude dich mehr und mehr, ja, sich ausbreitet in unserem Herzen, in unseren Gedanken, in unserem Leben und dann auch ausstrahlt nach außen. Das nächste, das hier genannt wird, ist Friede. Friede ist ein Wort, das im Augenblick ganz viel benutzt wird und immer benutzt wird für keinen Krieg und keinen Streit. Aber Friede ist mehr. Friede ist mehr als nur das Nichtvorhandensein von Krieg und von Streit. Friede ist eine innere Ruhe, die Gott dir schenkt, weil Gott für dich alles erlöst hat. Am Kreuz sagte Jesus, es ist vollbracht. Und das gilt für dich und für mich. Und wir brauchen Gott, ich glaube, das haben wir vorhin sogar gesungen, nichts beweisen, ja, nichts können, nichts tun, damit er uns mehr liebt, als er es sowieso tut. Was für ein wunderbarer Friede, in dem wir dort leben können. Bei all dem Stress, der um uns herum ist, bei all dem Unfrieden um uns herum, können wir in einem Frieden leben, den Gott uns schenkt, weil wir Frieden arm mit uns selber, mit Gott haben. Und dieser Friede, der darf dann auch nach außen dringen und mit anderen Menschen gehen. Wir sollen dann auch Friedensstifter sein. Da, wo sonst Streit ist und Unfrieden, da dürfen wir Frieden schaffen, weil wir Frieden haben. Und dort, wo ja, wir diesen Frieden vielleicht nicht haben, dann dürfen wir ja, zu dem Heiligen Geist kommen und einfach von diese Früchte des Geistes von ihm empfangen. Und das Schöne ist, es ist ein Friede, den uns niemand nehmen kann. Jesus sagt, es ist ein Friede, den die Welt nicht geben kann, aber es ist auch ein Friede, den die Welt nicht nehmen kann. Und diesen Frieden möchte Gott in dein Leben, in dein Herz hineingeben. Er möchte, dass deine ganze Seele durchdringt ist durch diesen Frieden. Das nächste, das hier genannt wird, ist Geduld. Geduld ist etwas, es ist manchmal nicht so mein Ding, muss ich ganz ehrlich gestehen. Das Wort, das hier steht, könnte man auch übersetzen mit Großmut oder Langmut. Und es bedeutet den besonderen Wesenszug Gottes, nämlich Gottes unermüdliche, tragende Geduld seiner sündigen Welt und der oft doch so ungehorsamen und dickfälligen Kindern seiner Kinder. Wie oft habe ich erlebt, dass Gott so gnädig ist, geduldig mit meinem Leben ist, weil es viele Dinge gibt, die ja eigentlich schon längst vielleicht erledigt werden könnten, wo ich schon längst vielleicht ja Freude mehr in meinem Herzen haben könnte, wo mehr Friede ist oder wo ich mehr Liebe auch Menschen zeigen könnte. Aber Gott zeigt Geduld und das ist etwas Wunderbares. Das tut er auch in deinem und in meinem Leben immer wieder neu. Und er möchte, dass auch wir uns als Gemeindegliedern gegenüber mit so einer Geduld begegnen. Aber auch natürlich Menschen um uns herum. Menschen in unserer Familie, unseren Nachbarn, Arbeitskollegen, aber auch fremden Leuten, denen wir in unserem Alltag begegnen. Und das kann auch manchmal gar nicht so einfach sein. Denn auch ja, in der Familie, auch unter Nachbarn, kann es oft zu Reibungen kommen. Und da entscheidet sich dann, wie reagieren wir? Sind wir geduldig oder brausen wir auf und sind so in unserer fleischlichen, menschlichen Natur? Gott möchte, dass du wächst, als lebendiger Stein, auch darin. Das nächste ist Freundlichkeit. Das ist auch ein schönes Ding, Freundlichkeit. Wer mag es nicht, wenn Menschen freundlich sind? Also ich mag das, wenn Menschen freundlich mir begegnen. Und das ist manchmal gar nicht so einfach in dieser hektischen und unpersönlichen Alltag, den wir so leben. Da ist es schnell so, dass man aufgrund von Terminen oder sonst irgendwas, Gedanken, wo man schon weiter ist, unfreundlich ist. Aber ein freundlicher Gruß, eine ehrliche, anteilnehmende Frage, ein offener, mitfühlender Blick, das ist etwas, was Menschen anzieht. Was wir brauchen, aber was wir auch geben dürfen. Wie erleben uns Menschen um uns herum? Eher missmutig, gereizt oder offen und freundlich? Begegnen wir Menschen freundlich, auch wenn sie unfreundlich zu uns sind? Oder geben wir es mit gleicher Münze zurück? Gott möchte diese Freundlichkeit, die von ihm kommt und die selbst dann freundlich sein kann, wenn der andere unfreundlich ist, in dein Herz hineinlegen, dass es wächst. Das nächste, Güte, ist recht verwandt mit dem Wort Freundlichkeit, weil Güte und Freundlichkeit sind eng miteinander verbunden. Denn Güte ist die aktive Freundlichkeit. Da geht es darum, etwas Gutes für den anderen zu tun. Es ist ein gutes Handeln ein Handeln, das in keiner Weise durch Egoismus geprägt ist. Ein Handeln, das den anderen im Blick hat und nicht meinen Vorteil. Wir handeln ja vielleicht mal gut, um einen Vorteil zu haben. Das ist so menschlich ganz normal. Aber Gott möchte, dass wir auch in der Lage sind, anderen Gutes zu tun, ohne einen eigenen Vorteil zu haben. Weil Gott hat das auch getan. Er hat seinen Sohn auf diese Welt geschickt und hat das Beste, was es überhaupt gibt, für uns getan, dass wir nämlich wieder Kinder des lebendigen Gottes sein können. Dann steht da noch Glaube. Und Glaube hat eigentlich eine mehrfache Bedeutung. Einmal bedeutet es Glaubwürdigkeit oder Glaube, fester Glaube, aber es bedeutet auch Treue. Und Gott möchte, dass der Glaube in uns wächst. Ein Glaube, der dann, wie Jesus auch getan hat, wirklich er von Gott erwartet, dass Gott die Dinge tut, die in seinem Wort steht. Aber es bedeutet auch, treu zu sein. Treu in der Gemeinde, treu im Dienst, treu in der Beziehung zu Gott. Gott möchte, dass dein Glaube mehr und mehr stärker wird, dass du ein tiefes, immer tieferes Gottvertrauen bekommst und in diesem Gottvertrauen dann auch dein Leben führst. Das nächste ist Sanftmut. Und das ist wohl etwas, was uns manchmal am schwersten fällt, sanftmütig zu sein. Die Bibel sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Erdreich besitzen. Sanftmut heißt eben, ja, auf den anderen zuzugehen, freundlich, nett zu sein und ja auch dort, wo wir vielleicht jemand feindlich entgegenkommt, eben nicht zurückzuhauen, sondern ja immer noch diese liebende Art Jesu an den Tag zu bringen. Das letzte ist Keuschheit. Und bedeutet eigentlich Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung im weiteren Sinn und bedeutet Disziplin auf allen Gebieten unseres Lebens. Aber diese Frucht des Geistes hat nichts mit Askese zu tun. Also ich bin immer der mir alles selber verbietet. Nein, das hat damit nichts zu tun. Es bedeutet, die von Gott in uns hineingelegten Fähigkeiten und Gaben in der richtigen Art und Weise zu gebrauchen. Dinge, die uns schaden, nicht zu tun und Dinge, die für uns gut sind, zu tun. Sei ein lebendiger Stein. Egal, auch wenn du oder wenn wir in völliger Individualität sind und das auch gut so ist, und wir uns dadurch zusammen ergänzen können und Gemeinde bilden, das Haus Gottes, so dürfen wir doch wachsen. So dürfen wir doch uns verändern lassen, lebendig sein durch den Heiligen Geist. Und diese Früchte des Geistes, die sollen in unserem Leben Stück für Stück immer sichtbarer werden. Und das Gute ist, das ist nichts, was du jetzt aus dir herausquetschen kannst, sondern das ist etwas, was entsteht in der Gemeinschaft mit Gott. Dort, wo wir uns in die Gemeinschaft mit Gott geben, dort, wo wir uns dem Heiligen Geist hingeben und ja, ihn wirken lassen in unserem Leben, da werden diese Dinge wachsen. Und zwar völlig normal, weil das ist das Wesen Gottes. Und das ist etwas, was der Geist Gottes auch tun möchte. Nicht nur Gaben schenken, damit wir irgendwie ja in der Gemeinde alle Fähigkeiten haben und alle Dienste besetzt sind, sondern er möchte, dass wir als Gemeinde wachsen, indem wir immer mehr dem Ebenbild Jesu nahe kommen. Wir werden das nie erreichen. Vielleicht mal im Himmel, das weiß ich nicht. Aber wir dürfen ihm Stück für Stück näher kommen. Und da darfst du in deiner Individualität auf deine Art und Weise immer weiterkommen. Und das möchte der Heilige Geist tun. Und das, ja, hoffe ich für mich ganz persönlich, dass der Geist Gottes das immer weiter tut. Ich möchte ihm immer wieder neu Raum geben, das in meinem Leben zu tun. Und ich wünsche mir das für uns alle, dass wir immer stärker werden in diesen wunderbaren Gaben der Liebe, der Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Sei ein lebendiger Stein. Amen. Herr Jesus, ich danke dir für ja, dein Wort. Ich danke dir dafür, dass du so viel, Herr, für uns getan hast. Du hast uns den Heiligen Geist gegeben und ja, es gibt so viel, das in ihm drin liegt, Herr. So viel, dass er in uns bewirken kann. Herr, und ich möchte für mich einfach bitten, Herr, dass du mehr und mehr Raum nimmst und dass diese ja, Eigenschaften, deine Wesensart, Herr, die du hast, dass die immer mehr auch zu meinen Wesensarten werden. Und das bitte ich nicht nur für mich, sondern für uns alle, Herr. Dass wir mehr und mehr in dein Ebenbild verwandelt werden, Herr. Damit Gemeinde immer mehr ja, zum Tempel, zum Haus Gottes wird. Und dass Menschen immer mehr in uns dich sehen. Und dadurch erleben können, Herr, wie gut und wie wunderbar du bist, Herr. Dafür danken wir dir und geben dir die Ehre. Amen.